Deutschlandfunk, Medias Res.
Wie heute schon mitten in der Nacht.
Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann.
Nein, hier ist nicht Jan Böhmermann, nein, hier ist auch nicht das Neo-Magazin Royal oder die Heute-Show. Hier am Mikrofon Miriam Kitt. Hi. Wir befassen uns heute allerdings mit politischer Satire. Läuft Satire dem Journalismus mittlerweile den Rang ab, weil sie kerniger, lustiger und in manchen Fällen sogar politischer ist? Ist Satire vielleicht sogar so etwas wie eine neue Form des Journalismus? Das ist unser Schwerpunkt an diesem Pfingstmontag für Sie hier bei Medias Res. Herzlich willkommen. Wer die Dramen Shakespeares kennt, weiß, schon hier ist es der Narr, der den Herrschenden schonungslos den Spiegel vorhält und auch der Bevölkerung hinter einem Schleier des Scherzes die Wahrheit ins Gesicht sagt. Und diese Tradition steht auch heute noch in voller Blüte. In die Fußstapfen von Hofnarren und Clowns sind Fernsehsatiriker und Satirikerinnen getreten. Und mit ihrem Aufklärungsanspruch übernehmen sie auch immer mehr das journalistische Feld. Mit einem Unterschied: während klassische JournalistInnen noch überlegen, ob sie moralisch oder politisch mehr Haltung zeigen sollten, scheint für viele Satiriker die Antwort längst klar. Beispiel Seenotrettung. In einer Zeit, in der ein Artikel mit der Headline "Oder soll man es lassen?" die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer infrage stellt und für einen der wichtigsten Journalistenpreise nominiert wird, zeigen Comedians wie Joko und Klaas auf ProSieben das hier.
Joko und Klaas gegen ProSieben, so hieß die Show, die gestern Abend lief, die haben wir gewonnen. Dafür haben wir dieses Studio hier bekommen und 15 Minuten Sendezeit.
Was sollen wir denn eigentlich jetzt, heute, um 7:45 mit diesen Minuten anfangen, die wir auf ProSieben live zur Verfügung haben? Und das ist uns eingefallen, es gibt ein paar Leute, die vielleicht mehr zu sagen haben als wir.
Mein Name ist Pia Klemp. Ich war Kapitänin des Rettungsschiffs Juventa im Mittelmeer. Ein Schiff, mit dem allein 14.000 Menschen in Seenot das Leben gerettet wurde. Tagelang fuhr ich mit einem toten, zweijährigen Jungen in der Tiefkühltruhe in internationalen Gewässern auf und ab, weil kein europäisches Land ihn retten wollte, als es noch möglich war, und sie uns dann einen sicheren Hafen verwehrten. Seine Mutter war auch bei uns an Bord, lebendig. Was sage ich einer traumatisierten Frau, deren Kind da in meinem Tiefkühler liegt, über den Friedensnobelpreisträger EU?
Kapitänin der Sea-Watch Pia Klemp, Ende Mai bei Joko und Klaas auf ProSieben. Bedeutenden Menschen und Geschichten Raum geben, politische Informationen vermitteln. Das ist Teil von Journalismus und eben auch Teil einer neuen Generation von Comedy- und Satireformaten. Dietrich Kraus arbeitet für zwei Formate, die damit schon lange glänzen, nämlich für die Polit-Satire-Sendungen Die Anstalt und für die Heute-Show. Und er hat sich in seinem aktuellen Buch mit dem Boom der informativen Satire befasst. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Haben Satirikerinnen und Comedians den besseren moralischen Kompass?
Naja, sagen wir mal so, die Satiriker haben schon immer ja natürlich die Aufgabe und das Privileg, das ein bisschen direkter einfach formulieren zu können und sich direkter an der Sache zu verpflichten, während der Journalist ja immer gehalten ist, doch ein Stück weit Abstand zu halten und aus einer wie auch immer gearteten, objektiveren Position Dinge zu beschreiben, kann sich der Satiriker natürlich eben viel stärker mit der berühmten guten Sache gemein machen. Deswegen ist das jetzt, finde ich, nichts grundsätzlich Neues. Aber die Verantwortung der Satiriker ist bei aller Haltung vielleicht diese ganze zunehmende Zuspitzung und Polemisierung der Debatten, die es ja sowieso gibt, vielleicht nicht noch weiter zu treiben. Das ist so ein bisschen die Gratwanderung, die Satiriker, die eigentlich ja zuspitzen sollen und eigentlich Dinge, die sonst nicht so auf den Punkt gebracht werden, noch mehr verdichten und auch verzerren. Wie kommuniziert man eine haltungsstarke Satire in einem Umfeld, das eh schon von so starken Polemiken im Netz geprägt ist? Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit im Moment, finde ich, von Satire.
Sie sind im Polit-Satire-Genre seit mehreren Jahren fest im Sattel, sind eines von drei Redaktionsmitgliedern bei der Anstalt. Teilen Sie denn den Eindruck, dass gerade Satire mit hohem Politikanteil, mit aufwendiger Vorarbeit und Recherche, dass gerade solche Formate in Deutschland in den letzten Jahren zu Höchstformen auflaufen?
Das merken wir auch einfach selber an den Reaktionen. Man kriegt einfach ganz oft immer wieder gesagt, warum erfahre ich das nicht aus den normalen Nachrichten? Warum muss ich eine Satire-Sendung schauen, um über Stuttgart 21, die EU, wie auch immer, informiert zu werden? Und daraus spricht offenbar eine gewisse Unzufriedenheit. Und ich deute das so, ich habe ja lange Jahre als Journalist gearbeitet, jetzt arbeite ich quasi in so einer Twitter-Position als Journalist und Satiriker, dass es in den normalen in Anführungszeichen Formaten offenbar einen gewissen Mangel gibt, den, sagen wir, herrschenden Diskursen ein bisschen entgegenzutreten oder die nicht einfach zu reproduzieren, sondern ich nehme als Beispiel die letzte Sendung, die wir gemacht haben zur EU, auch mal zu hinterfragen in der aktuellen Debatte über Italien. Was sind es überhaupt für Regeln, an die sich Italien halten soll? Funktionieren diese Regeln überhaupt? Da fehlt oft, glaube ich, dem Journalismus in den letzten Jahren. Ich glaube auch, das ändert sich, wird besser, aber in den letzten Jahren fehlte da so ein bisschen auch die Reflexionsdistanz, auch mal zu diesen herrschenden Diskursen einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was bedeutet das eigentlich, was wir hier vermelden? Oder tun wir hier einfach nicht sehr stark eine gewisse Weltsicht transportieren, ohne zu sagen, dass wir sie transportieren?
Ist es das, was in letzter Zeit auch verstärkt unter dem Begriff des Framings diskutiert wird?
Genau, man transportiert jetzt, um jetzt bei dem Thema EU zu bleiben, einfach bei dieser Politik, jetzt Austeritätspolitik, ein ganz bestimmtes Framing. Und man sollte zumindest dann so offen sein zu sagen, das ist ein ganz bestimmtes Framing. Und auch mal vielleicht öfter andere alternative Sichtweisen nicht von vornherein unter einem, das sind jetzt minderwertige Sichtweisen, darzustellen. Das vermisse ich schon manchmal, weil diese herrschenden Sichtweisen, die müssen nicht immer falsch sein, aber die lassen eben ganz bestimmte Dinge weg. Bei Italien wird zum Beispiel immer wieder weggelassen, die Italiener haben sich praktisch immer an diese ganzen Defizitgrenzen gehalten. Es wird aber immer nur transportiert, dieses Land hat viel ausufernde Schulden, die kommen aber aus einer ganz anderen Zeit. Die haben sich eigentlich in der EU-Zeit immer dran gehalten. Die haben eine immense Arbeitslosigkeit, die wollen was gegen ihre Arbeitslosigkeit tun. Das wird ihnen quasi verwehrt von der EU. Und da gibt es schon sehr viele Punkte, auch wenn das ganz unappetitliche Leute wie Salvini sagen, muss man sagen, die haben einfach gewisse Punkte. Und dass das nicht zugestanden wird, sondern dass das alles so wegkommentiert wird, das öffnet einfach für Satiriker ein Feld, weil die sagen, jetzt bringen wir mal diese, sagen wir mal, Perspektiven, die da zu kurz kommen, denen geben wir jetzt mal Raum. Und das erfüllt offenbar ein Bedürfnis beim Publikum.
Sie würden also sagen, klassische journalistische Formate haben da auch einfach ein Stück weit was verpasst und deswegen weichen so viele Leute stattdessen auf politische Satire aus.
Genau, sie haben natürlich auch einen gewissen Nachteil, oder sagen wir mal, die Satire hat einen Vorteil, weil sie halt diese ganzen auch immer nicht angenehmen Fakten und Dinge immer mit so einem süßen Bonbon der Pointe noch so servieren dürfen, während, sagen wir mal, klassische Formate, die haben diese Möglichkeit nicht, quasi diese schweren Inhalte immer wieder auch satirisch aufzulockern. Deswegen ist natürlich der Konsum, in Anführungsstrichen, von einer 45-Minuten-Doku über die EU, macht natürlich nicht so viel Spaß wie 45 Minuten zugespitzte Satire über die EU. Deswegen ist der Vergleich auch immer ein bisschen ein Stück weit unfair. Aber andererseits, ja, so ist die Situation im Moment.
Sie haben eben von sich aus Austeritätspolitik angesprochen. Das assoziiert man natürlich mit der Finanzmarktkrise und dann alle darauf folgenden Krisen, die sogenannte Flüchtlingskrise etc. Würden Sie diese Krisen auch als eine Art Zäsur festmachen? Ist das so eine Art Anlass gewesen, der auch nochmal dieses Hoch in den Satiresendungen ausgemacht hat, das angestoßen hat?
Ja, vielleicht, weil da ein gewisses System plötzlich Risse bekommen hat und man ist eigentlich gar nicht mehr gewohnt, ein System in Frage zu stellen. Man war so gewohnt, dass das System ist, wie es ist. Und mit der Flüchtlingskrise und der Finanzkrise hat dieses System doch starke Risse bekommen. Und im Grunde muss man jetzt sich plötzlich klar werden, was ist das überhaupt für ein System? Wie stehen wir zu dem System? Vorher war es einfach da. Man hat es akzeptiert. Und das kann halt die Satire, und das machen wir zumindest, dass wir da einfach so einen Blick von außen manchmal drauf werfen und nicht so sehr diese innersystemischen Diskurse nochmal fortschreiben. Und das ist, glaube ich, für viele Leute so ein bisschen der Aha-Effekt, wenn sie dann die Anstalt gucken.
Und welche Rolle spielt Journalismus für moderne Satire? Ist Satire mittlerweile eine Form von Journalismus?
Also wenn man es sich erstmal anschaut, könnte man meinen, das sind eigentlich völlig zwei unterschiedliche Dinge, weil Journalismus muss sachangemessen die Dinge darstellen und objektiv, und Satire ist per Definition einfach zuspitzend, verzerrend. Aber es funktioniert ja offenbar doch, und was ich mir auch in Reflexion meiner eigenen Arbeit so festgestellt habe, ist, warum das vielleicht doch auch als journalistisches Format funktioniert, Satire, ist, dass Witz versucht, aus Widersprüchen irgendeinen Funken zu schlagen. Und wenn man es schafft, in Themen Widersprüche aufzudenken, ist man meistens an entscheidenden Punkten. Und das heißt, da deckt sich im Grunde der humoristische Herangehensweise mit der journalistischen, nämlich was ist der entscheidende Punkt bei der Austeritätskrise und was sind die entscheidenden Widersprüche, wo so ein Diskurs plötzlich nicht mehr funktioniert. Und da liegt dann eben auch meistens der Witz. Und insofern stehen sich dieser satirische Ansatz und das journalistische manchmal gar nicht im Wege, sondern es hilft, so ein Thema zu ordnen und auf die entscheidenden Punkte zuzugehen.
Die Anstalt ist ja als Sendung auch sehr, sehr rechercheintensiv. Ist es dann auch so eine klassisch journalistische Recherche, die der Produktion der Sendung vorangeht?
Ja, also wir machen jetzt nicht in dem Sinn Primärrecherche, dass wir eigene Geschichten aufdecken, also in diesem Sinne, wie man normal so klassischen Investigativjournalismus versteht. Aber oftmals liegen die ganz spannenden Geschichten einfach schon längst publiziert in irgendwelchen Büchern rum und keiner macht eine Geschichte draus. Also jetzt ganz aktuell, diese EU-Stabilitätsregeln ist eine Geschichte, die lief sogar mal in der FAZ, aber die spielt einfach in der aktuellen politischen Diskussion überhaupt keine Rolle. Das heißt, auf welchem Boden ruhen diese heiligen Regeln der Stabilität, 3% Defizit, 60% Maximalverschuldung? Die ganzen Regeln, nach denen die Eurozone funktioniert, haben eine total hanebüchene Grundlage. Und das ist jetzt aber auch kein Geheimwissen, sondern das hat mal einer aufgeschrieben, es wird halt nicht weiter irgendwie transportiert. Und da liegen oftmals ganz tolle Schätze. Einfach nur, wenn man in die wissenschaftlichere Literatur geht oder eben auch die ganze EU-Literatur, da gibt es einen richtigen Gap zwischen, sagen wir mal, der klassischen EU-Berichterstattung in den Leitmedien und der ganzen Forschung dazu. Und da schlagen wir oft manchmal so eine Brücke und bringen quasi dann Themen aus der Wissenschaft oder einfach Aspekte, die im normalen Journalismus nicht weiterverfolgt wurden, dann auf, und man ist einfach immer wieder erstaunt, wie viel man da findet und fragt sich dann, ist das Zufall oder Absicht? Keine Ahnung. Aber wir machen das dann einfach zum Thema.
Wenn wir nochmal auf die Heute-Show blicken, mehr Menschen sehen die Heute-Show als das ZDF-Nachrichtenmagazin Heute-Journal. Mhm. Das war im Dezember 2012 das erste Mal so. Finden Sie das bedenklich oder ist die Heute-Show mittlerweile einfach eine andere, aber gleichwertige Form von Nachrichtenmagazin?
Ja, also die kann ja immer nur existieren, wenn andere vorher quasi die journalistische Arbeit gemacht haben.
Deswegen, Zweitverwertung.
Das ist im Grunde eine Zweitverwertung. Aber sagen wir mal, was die eben frecher machen können, ist bestimmte Dinge auf den Punkt bringen. Und das erhält dann manchmal vielleicht sogar noch mehr wie das andere, aber ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Es muss es einfach beides geben. Dass die Satire so eine Bedeutung hat, hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Journalismus ein bisschen zu brav geworden ist und zu wenig an Widerspruch noch ausstrahlt und deswegen auf den Zuschauer dann diese Satireformate attraktiver wirken. Aber man sollte da auch aufpassen und das nicht zu überbewerten, weil die können niemals das leisten, was der Journalismus leisten muss.
Sagt Dietrich Kraus, Journalist und Autor bei der Heute-Show und bei der Anstalt über politische Satire und Journalismus. Er ist einer der Macher von Satire. Wie aber nehmen Politikerinnen und Politiker, die ja selbst oft im Zentrum der Satire stehen, solche Formate wahr? Beleidigend und zynisch oder doch politisch aufklärend? Wen könnte man dazu besser befragen als die Politikerin, die sich damals zum allerersten Mal selbst in die Heute-Show gewagt hat? Eine Collage von Maike Herbstreuth.
Unser heutiger Studiogast ist die Bundesvorsitzende der Grünen und die erste Politikerin überhaupt, die sich in diese Sendung reintraut. Alle anderen, darf ich Ihnen mal als kleine Insidergeschichte verraten, haben immer ihre Pressesprecher vorgeschickt und gesagt, wir gucken erst mal, wie euren ersten Gast behandelt. Dann guckt mal schön. Hier ist Claudia Roth, meine Damen und Herren.
Ehrlich gesagt, ich war schon sehr aufgeregt und habe dann aber einen unglaublich fairen Umgang erlebt. Natürlich hat man mich auf fürchterliche Sünden in meiner Zeit angesprochen. Es war fast schon klar.
Gibt es so Auftritte von Ihnen, wo Sie Interviews geben, wo Sie dann nachher zu Hause sitzen und denken, Mensch, Claudi, hättest du mal nach Minute 1 die Klappe gehalten?
Gibt's? Die Frage ist, gibt's die nicht?
Weil Sie so einen Auftritt gefunden haben, wo ich das Gefühl habe, dass Sie ihn hinterher möglicherweise selber suboptimal fanden.
Aber nicht den jetzt. Bitte nicht den.
Ich glaube schon.
Ich mache seit 20 Jahren Türkei-Politik. Das ist viele Jahre. Und ich liebe die Konflikte in der Türkei. Es gibt immer wieder Probleme, immer wieder Konflikte. Mir gefällt in der Türkei Sonne, Mond und Sterne. Mir gefallen Kichererbsenpüree. Mir gefallen Börek. Ich kann gute Börek machen.
Was denn? Das war ein astreines Interview zum Thema Türkei.
Aber ich habe mich jetzt nicht ausgestellt gefühlt oder veräppelt gefühlt, überhaupt nicht, sondern das war sehr, sehr fair. Und der Witz war ja, dass dann sofort, unmittelbar nach der Sendung, offensichtlich andere angerufen hatten bei der Redaktion und gesagt haben, so wollen wir aber auch. Also erstmal waren sie alle Schisser und als sie dann gesehen haben, das war ganz gut und hat mir definitiv nicht geschadet, im Gegenteil, dann wollten andere auch dazu kommen.
Trifft es Politikerinnen und Politiker also mehr, wenn über sie geredet wird, statt mit ihnen?
Naja, das musst du schon ertragen, wenn, was weiß ich, Harald Schmidt, der einst gesagt hat, die Roth ist ein Eichhörnchen auf Ecstasy. Und du weißt dann lacht die halbe Republik, oder zumindest die Harald Schmidt-Fans sind, oh, das Eichhörnchen auf Ecstasy kommt. Aber eigentlich, das kenne ich nur aus Bayern kommend, ist das Allerschlimmste nicht, dass du irgendwie veräppelt wirst, verarscht wird, könnte man sagen, sondern wenn du gar nicht vorkommst.
Eine Grenze würde Roth dann aber doch ziehen, wenn es allein um Äußerlichkeiten und Klischees geht.
Wenn es dann 10, 20 Jahre immer das Gleiche ist, dann bin ich genervt und denke mir, was soll denn, das fällt denen eigentlich nichts anderes ein. Dann wird es auch beleidigend. Es kommt immer und immer wieder und die ist so schrill und die ist so laut. Das lese ich dann oft in einer Zeitung, wo ich mir denke, meine Güte, ist das Copy-Paste von vor 20 Jahren. Dann ist es aber auch nicht gut. Also dann ist die politische Satire nicht gut, dann macht sie sich verdammt leicht. Ich finde, das muss sich schon anstrengen. Da ist richtig heftige Arbeit, die dazu gehört. Aber die Wiederholung von Klischee ist nicht Satire. Und dann ist es ein Vorurteil gegen Menschen, das dann in der wirklichen Welt immer wieder auf einen zurückschlägt.
Und was hält sie als Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin von dem Vorwurf, dass Satiresendungen wie Extra 3 oder die Heute-Show mitverantwortlich sind für Politikverdrossenheit?
Naja, also Politikverdrossenheit kommt von der Politik, mit Verlaub. Also jetzt auch noch sich vom Acker zu machen und zu sagen, da ist die Satire schuld, dass die Leute politikverdrossen sind. Also ich meine, das finde ich wirklich mit Verlaub, so geht's nicht. Also Politikverdrossenheit, das kann man nicht abschieben. Da sind nicht die blöden Menschen im Land schuld, die die großartige, in Anführungszeichen, Politik nicht verstehen. Da sind nicht die Satiriker schuld, sondern Politikverdrossenheit zu überwinden, ist schon vor allem auch erstmal die Aufgabe von Politik.
Meint die damals erste Politikerin in der deutschen Satiresendung Heute Show, Claudia Roth, in einer Collage von Mike Herbstreut. Satire- und Comedy-Formate, die auf ihre Weise Wissen über Politik vermitteln, sind auch international sehr prominent. So zum Beispiel die Late Show mit Stephen Colbert, hier mit Starschauspielerin Ellen Page zu Gast, die sich für die Rechte von homosexuellen, queeren, trans- und intersexuellen Menschen einsetzt. In dem folgenden Abschnitt kommentiert sie die Politik von US-Präsident Donald Trump.
The Vice President Mike Pence, who wishes I couldn't be married. Let's just be clear.
Der Vizepräsident der USA, Mike Pence, wünscht sich, dass ich nicht heiraten kann. Er wünscht sich, dass die Liebe zwischen mir und meiner Partnerin nicht existiert. Er wollte als Gouverneur von Indiana homosexuelle Ehen verbieten und er glaubt an Konversionstherapie. Er hat schon so viele LGBTQ-Menschen verletzt. Wenn du in einer Machtposition bist, Menschen hasst und ihnen deine ganze Karriere lang Leid zufügst, was glaubst du, was passiert? Jugendliche werden misshandelt, sie begehen Selbstmord, sie werden auf der Straße zusammengeschlagen. Das muss verdammt nochmal aufhören.
Und dafür gibt es Applaus. Schauspielerin Ellen Page zu Gast in der Late Show bei Stephen Colbert. Und mitgehört hat Christiane Grill, Kommunikationswissenschaftlerin am Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung. Guten Tag.
Guten Tag.
Nicht die klassische Satire oder Comedy, oder? Die da in der Late Show bei Stephen Colbert läuft.
Ja, nicht unbedingt die ganz klassische Satire heutzutage, aber es wird doch immer normaler tatsächlich, dass eben Schauspieler, prominente Persönlichkeiten auftreten und eigentlich in einen Weckruf starten.
Ist das denn typisch für eine neue Generation von Satiresendungen, auch international, dass sie auf eine Art viel ernster, viel politisierter sind?
Ja, das auf alle Fälle. Also das konnten wir tatsächlich jetzt in den letzten Jahren beobachten, nicht nur durch die Präsidentschaft von Donald Trump, auch durch andere Weltentwicklungen, die passiert sind, dass einfach politische Satire durchaus auch ernster wird und auch vom Ton her tatsächlich etwas schärfer und auch emotionaler. Früher war es vielleicht eher mehr so naiv, leicht, unterhaltend und jetzt geht es tatsächlich schon mehr in die seriösere, schärfere Richtung.
Sie haben sich in Ihrer Forschung ja auch mit dem Einfluss von politischen Satiresendungen befasst. Wir sprechen ja in letzter Zeit auch viel von Blasen, von Zirkeln, die sich in immer gleichen, naja, wo man sich einfach nur gegenseitig zustimmt. Ist so eine Satireformat und dessen Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das eher so eine Form von Preaching to the Choir, wie man auf Englisch sagen würde? Also auf Deutsch sinngemäß, rennt man da die ohnehin schon offenen Türen ein oder erreicht man damit auch Andersgesinnte?
Tatsächlich erreicht man eher die Gleichgesinnten als die Andersgesinnten, was primär damit zu tun hat, dass Satiriker selber, also es hat mal eine Umfrage unter Satirikern gegeben und Satiriker sind selber eher sehr liberale Personen und auch deren Publikum sind liberal. Das heißt, eigentlich ist man dann sehr schön hier in dieser Filterblase, wo eigentlich nur Gleichgesinnte sehr, sehr ähnliche Einstellungen austauschen. Dass sich konservativ eingestellte Menschen Satire zu widmen, ist eigentlich kaum der Fall.
Sind Fernsehsatire, Comedy und Unterhaltungsformate denn Ihrer Einschätzung nach eigentlich überhaupt geeignet, um politische Informationen zu vermitteln? Sind sie vielleicht sogar so etwas wie, das sagen ja auch manche, wie eine neue Variante des Journalismus?
Also die Leute sehen sich jetzt nicht Satire an, um sich tatsächlich politisch zu informieren. Das ist eigentlich kein Bedürfnis, das an erster Linie steht. Es geht eher mehr darum, sich einfach zu unterhalten, eine gute Zeit zu verbringen. Aber was einfach dadurch passiert ist, dadurch, dass man sich eben unterhalten fühlt durch diese Satire, wird dann gleichzeitig eben auch noch politische Information vermittelt, wodurch man dann tatsächlich auch Leute erreicht, die sich vielleicht ansonsten gar nicht für politische Informationen interessieren würden.
Es scheint in der öffentlichen Bewertung eine Uneinigkeit darüber zu geben, ob politische Satire nun eher politisierend, aufklärend wirkt oder ob sie doch eher auch Verdruss fördert und zynisch macht. Wie wirkt Ihren Forschungsergebnissen nach denn nun die politische Fernsehsatire auf Zuschauerinnen und Zuschauer? Es klang jetzt eher nach einem positiven Drive.
Es ist positiv durchaus, aber es hat auch seine Schattenseiten. Also klar, auf der positiven Seite steht eben, dass Satire Interesse und Aufmerksamkeit erzeugt, dass man mehr Wissen erlangt über ein bestimmtes Thema, kann auch am Ende des Tages sogar dazu führen, dass Leute tatsächlich verstärkt an Politik partizipieren. Also das sind alles so die Vorteile, die Satire hat. Aber es gibt auch ganz klar Nachteile. Also was durchaus passieren kann, ist, wenn man gerade politisches Geschehen und Politiker humoristisch satirisch darstellt, dass dies dazu führt, dass die Zuseher Vertrauen in die Politik verlieren, dass sie auch zynischer werden, generell irgendwie abgeneigt werden von Politik, weil eben Satire ganz klar darstellt, wie Politik eben nicht funktioniert. Und was auch dazu führen kann, ist, dass die Zuseher so ein bisschen den Glauben daran verlieren, dass sie eigentlich in der Politik irgendetwas bewegen können. Denn oft wird in Satire eben Politik doch als sehr korrupt und falsch dargestellt.
Liegt der Verdruss dann an der Politik oder an der Satire?
Eigentlich an der Politik und die Satire spielt wohl nur damit, aber ja, es ist tatsächlich auch ein Nachteil, den Satire dann hat.
Sie fokussiert sich natürlich dann auch sehr darauf. Und irgendwie scheinen ja auch Anzüge zumindest bei männlichen Satire-Hosts eine wichtige Rolle zu spielen, oder? Warum gibt es da diesen Dresscode anscheinend, der sich auch international bewährt hat? Warum gibt es da keine Hoodies?
Was ja so aus den USA eigentlich nach Europa rübergeschwappt ist, sind so diese Satiriker, die so in den Anzügen auftreten, um tatsächlich so Art Nachrichten noch zu vermitteln. Also ganz klassisch früher Jon Stewart oder Stephen Colbert, die eben so diese Fake News Hosts dargestellt haben. Was man aber auch beobachten kann, dass es tatsächlich alles Männer sind. Also es gibt zumindest in den USA bis jetzt kaum Frauen, die tatsächlich hier Satire machen, also mit der Ausnahme von Samantha Bee mittlerweile. Aber bis dato war es ein sehr weißes und männliches Genre.
Es ändert sich ja jetzt so langsam, zumindest in Deutschland, mit Sophie Passmann und anderen Comedians, die da auch sehr nach vorne kommen, aber noch keine eigene Show bekommen.
Keine Show haben, das ist richtig, was sehr, sehr schade ist, weil wir auch wissen, dass gerade auch weibliche Satiriker sehr, sehr wichtige Punkte ansprechen für die Bevölkerung, weil vielleicht auch eher, sagen wir mal, weiblichere Themen angesprochen werden können.
Christiane Grill, Kommunikationswissenschaftlerin am Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung, über politische Satire als neue Form des Journalismus. Sie hat sich in ihrer Forschung auch mit Satireformaten im anglophonen Ausland befasst. Und den spezifisch deutschen Blick auf die Satire hat Dennis Lichtenstein. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Wien und hat zu Politikdarstellungen in Satiresendungen geforscht. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Warum erleben politische Satiresendungen auch in Deutschland derzeit so einen Hype?
Ja, ich denke, dass die Angebote erstmal einfach gut sind. Und gerade beim jungen Publikum sehen wir, dass die Nutzung der traditionellen Nachrichtenmedien deutlich sinkt, schon seit Jahren. Das heißt nicht, dass die politisch uninteressiert wären oder sich nicht mehr informieren würden, sondern sie nutzen eben alternative Medienangebote. Die finden zum Teil im Internet oder auf YouTube statt. Und zu großen Teilen sind das auch Satireangebote, die dann Politik oder gesellschaftliche Themen unterhaltsam aufarbeiten und zumindest das Gefühl vermitteln, dass man sich über Politik und Gesellschaft informiert hat.
In einem Interview mit der Zeitung Taz nennen Sie Satire ja auch eine politische Einstiegsdroge. Was ist damit gemeint?
Das bedeutet, man bekommt erstmal einen ersten Kontakt mit der Politik, mit politischen Themen. Und auf diese Weise kann Interesse geweckt werden. Idealerweise mobilisieren die Satireangebote ein weiterführendes Interesse, fordern damit auch zur weiteren Informationssuche auf und zur Diskussion von politischen Themen.
Sind für Sie denn Satire-Sendungen mittlerweile sogar ein legitimer Ersatz für klassische journalistische Publikationen?
Nein, ein Ersatz auf keinen Fall. Es ist eine gute Ergänzung dazu. Idealerweise funktioniert es so, dass klassische journalistische Publikationen Informationen liefern, eine sachliche Auseinandersetzung eben auch bringen und Satire kann auch mal eine zusätzliche Orientierungsfunktion mit erfüllen. Also Satire kann auch informieren, das ist auch wichtig, also kann auch schon mal zeigen, welche Themen gerade in der Politik besonders relevant sind. Aber vor allem ist es gerade die Meinungsfunktion, in der Satire ihre Stärke hat. Also Satire kann zeigen, auch so ein bisschen moralischen Kompass mit dazu liefern, welche Meinungen man zu bestimmten politischen Themen mithaben kann.
Sie haben in Ihrer Forschung den politischen Inhalt von Satire-Sendungen verglichen und dafür 154 Sendungen ausgewertet. Alles im Hinblick auf die Frage, inwieweit die Heute-Show, die Anstalt und das Neo-Magazin Royal Informationen vermitteln und politische Orientierung leisten. Was haben Sie denn da herausgefunden?
Naja, wir haben uns auf zwei Funktionen von Satire konzentriert. Das ist einmal die Information zu politischen Themen. Also inwieweit spielt Politik in den Angeboten überhaupt eine Rolle? In welchem Ausmaß? Und wie stark werden politische Informationen kontextualisiert? Also wie tief geht die politische Information? Und das zweite ist die meinungsbildende Funktion. Also inwieweit wird explizit Position bezogen zu politischen Themen? Und inwieweit werden politische Akteure auch mit Bezug auf politische Inhalte bewertet? Oder sind es vielleicht einfach nur die Rollstuhlwitze über Wolfgang Schäuble, die in der Satire vorkommen?
Sie sagen, die Anstalt bietet die meiste politische Information, die meiste Orientierung, wenn ich das richtig lese.
Ja, die gehen am stärksten in die Tiefe in erster Linie und haben auch einen politischen Bezug, der auch im Vergleich zur Heute-Show noch mal weiter in die Gesellschaft hineingeht. Also die Heute-Show, da muss man sagen, die hat einen sehr starken politischen Inhalt. Es ist vor allem die Tagespolitik, die hier eine Rolle spielt, während die Anstalt ein anderes Format ist, das sich stärker mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt, wobei die Gesellschaft eben großgeschrieben wird. Also das sind da meinetwegen Steuerungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit. Hier hat man eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Themen, also mehr Kontext, der angesprochen wird.
Wenn wir jetzt auf rechercheintensive Formate gucken, die sicherlich auch einen journalistischen Anteil haben, wie zum Beispiel die Anstalt, würden Sie sagen, dass Satire da mittlerweile auch eine Art Untersparte des Journalismus geworden ist?
Naja, also die unterschiedlichen Satireangebote unterscheiden sich sehr stark darin, welche journalistischen Kompetenzen sie in den Redaktionen dann jeweils mit dabei haben. Also es gibt viele Satireangebote, die Anstalt, Extra 3 würde ich hier auch noch mit nennen, ein Stück weit sicherlich auch die Heute-Show, die über starke journalistische Kompetenzen verfügen, die recherchieren können und die dann natürlich auch neue Informationen in den Diskurs mit einspeisen können. Dass wir jetzt auf Satire angewiesen werden, was die Informations- und Meinungsbildung in der Öffentlichkeit anbelangt, das würde ich zurückweisen. Also der Journalismus in Deutschland ist immer noch gut, hat immer noch eine sehr gute Qualität. Und hier sind eigentlich die Kernkompetenzen für die Informationsbeschaffung dann auch vertreten. Satire ist idealerweise eine Ergänzung zu journalistischen Angeboten, kann sicherlich immer mal wieder investigative Sternstunden dann auch erleben. Das ist nicht ausgeschlossen, aber im Wesentlichen geht es um Diskussion und Bewertung von Informationen, die es im öffentlichen Diskurs ohnehin schon gibt.
Dennis Lichtenstein, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Wien, über Politikdarstellungen in Satiresendungen in Deutschland. Und das Gespräch haben wir, genau wie die beiden anderen Interviews der heutigen Sendung, aufgrund des Feiertags vor der Sendung aufgezeichnet. Das war's auch schon mit unserem Medias Res Spezial. Ist TV-Satire eine neue Form des Journalismus? Unsere Sendungen und all unsere Beiträge finden Sie auch online und natürlich in unserer DLF-Audiothek. Gleich folgt dann der Büchermarkt mit Hubert Winkels und dort geht es dann um neue Bücher von Angela Krause und Isabel Lehn. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Schöne Pfingsten noch und danke, dass Sie zugehört haben.